Wenn Sie alle unsere Stäbchen aneinander legen würden, dann würden wir 6,5 Mal um den Erdball reichen mit der Jahresproduktion.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an den vergangenen Sommer. Damals hatte ich im Chefgespräch mein Coming-out als glühender Verehrer der Fischstäbchen. Als Kind aß ich sie wie ein Staubsauger. Über solche Kindheitserinnerungen und anderes diskutierte ich damals mit einem ganz Großen der Fischstäbchen-Szene, dem Frosta-Chef Felix Ahlers. Aber wie das so ist mit Leidenschaften, sie lassen einen nie los. Darum dreht sich im heutigen Podcast wieder fast alles um Fischstäbchen. Endlich kann ich klären, wer der Marktführer ist, wer eigentlich den Fisch mit Ecken erfunden hat und was Deutschlands berühmteste Captain mit einer karibischen Steueroase zu tun hat, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie zog beruflich als Nomadin durch halb Europa, isst zweimal pro Jahr Currywurst und glaubt im Marketing an den George Clooney-Effekt. Antje Schubert ist Vorsitzende der Geschäftsführung von Iglo Deutschland. Statt auf den Biotrend zu setzen, versucht sie gerade Wölfe zu Veganen zu machen. Hallo Frau Schubert, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Hallo Herr Balzli, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Das ist ungefähr die Dauer dieser Podcast-Folge. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-enyaq.
Frau Schubert, bevor wir in die deutschen Ernährungsgewohnheiten einsteigen und am Ende dieses Podcasts über Ihren größten Traum sprechen, muss ich Sie etwas ganz Persönliches fragen. Aufgewachsen auf dem Lande nahe Remscheid. Genau so steht es wortwörtlich in Ihrem Lebenslauf, ohne genaue Ortsangabe. War denn die Kindheit im Deutschen nirgendwo so hart, wie sie klingt?
Nee, sie war überhaupt nicht hart. Sie war absolut bombastisch. Sie war wirklich ganz toll. Ich hatte das Vergnügen, tatsächlich auf dem Bauernhof meines Großvaters den größten Teil meiner Jugend oder meiner Kindheit verbringen zu dürfen mit Pferd und Schaf und Ziege und allem, was dazugehört und Heuernte. Und von daher habe ich das wirklich extremst genossen.
Also so richtig idyllisch? Also ich habe meine Kinder ja, der Bengel von Löhneberger habe ich geguckt, Schweden, so Bauernhof, etc. Und jetzt bei Ihnen auch volle Idylle, also Sie so im Heu rumtanzen und so, wie man sich das vorstellt?
Ja, im Heu rumtanzen tatsächlich. Also wir hatten tatsächlich, mein Opa hatte in der Heuernte gab es diese Tipi-Zelte, um das Heu entsprechend zu trocknen. Und da haben wir dann in den Tipi-Zelten tatsächlich Verstecken gespielt. Nicht zum Vergnügen meines Großvaters, weil das Ganze musste natürlich irgendwie hinterher wieder aufgebaut werden. Aber wir hatten Mords Spaß oder es gab schon auch mal die ein oder andere Nacht im Heu, ja.
Okay, das die Nacht im Heu. Da will ich jetzt nicht näher nachfragen.
Kindheitserinnerung.
Aber wenn ich mir so eine Jugend auf dem Land vorstelle, dann kommen mir natürlich dann auch so ein bisschen dunkle Seiten in Sinn. Vor meinem inneren Auge ziehen dann so ein paar Klischees vorbei. Zum Beispiel als Teenager auf dem Dorfe. Hofft man da sicher doch auf Mitfahrgelegenheit endlich, um die Party zum Nachbardorf zu kommen? Oder ist es nicht ein bisschen einsam manchmal?
Na, tatsächlich war das die Kindheit, die war eher unter dem Bauernhof geprägt. Und während meiner Teenagerzeit habe ich tatsächlich in der Stadt Remscheid gelebt und da war ich logistisch jetzt nicht so eingeschränkt, wie Sie das gerade geschrieben haben. Das heißt, die Tanzschule, die konnte ich auch so besuchen mit Bus oder mit Mitfahrgelegenheiten von irgendwelchen Freunden auf dem Moped. Also von daher war ich da ein bisschen zivilisierter unterwegs.
Okay. Das beruhigt mich total. Aber irgendwann war dann auch die Supermetropole Remscheid zu klein. Sie gingen zum Studium nach Köln, nach Polen, Spanien, Niederlande, Österreich. Was war denn eigentlich die Motivation für Ihr Nomadentum? Oder gab es ein Vorbild in der Familie, der auch schon ganz viele Jobs in Europa hatte?
Ja, es gibt tatsächlich ein Vorbild in der Familie und das sind meine Eltern, insbesondere vermutlich meine Mutter, die tatsächlich in ihrer Jugend als Au-pair sogar in die USA gegangen ist. Und ich glaube, ständige Ehrgeiz oder diese Sucht, ins Ausland zu gehen und neue Leute kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen, auf Abenteuer zu gehen, das habe ich tatsächlich von meinen Eltern. Ich konnte das selbst nach meinem Studium irgendwie in Deutschland nicht so wirklich ertragen.
Ich musste raus.
Aber ich habe ja auch Außenwirtschaft studiert und das prägt natürlich dann auch schon. Und ich wollte unbedingt irgendwas Internationales machen. Und ja, damals ging das noch nicht so ganz in Deutschland. Das war damals nicht so einfach. In den 90er Jahren waren wir halt alle noch nicht so international aufgestellt und internationale Austauschprogramme, die waren da wirklich sehr, sehr rar besiedelt. Und dann muss man dann vielleicht irgendwann den Schritt selber machen und sagen, okay, ich packe das jetzt selbst in die Hand und ich gehe und suche mir woanders einen Job.
Wo war es denn am schönsten? Polen, Spanien, Niederlande, Österreich, was war die erste Wahl?
Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ich finde, es mag jetzt Klischee.
Es ist so diplomatisch, Frau Schubert. Ja, so diplomatisch. Wir sind hier unter uns, Sie können ehrlich sein.
Ja, es ist wirklich, jede Station hatte wirklich etwas für sich. Und selbst wenn sie sagen, naja, also Warschau hat doch jetzt bestimmt nicht sowas wie Barcelona gehabt. Natürlich ist die Energie und die Vibration in einer Stadt wie Barcelona sensationell. Absolut.
Okay, jetzt spüren wir doch eine gewisse Präferenz raus. Das ist doch jetzt schon mal.
Ja, aber in so einem Abenteuerleben wie Polen, komplett in einer Umbruchstimmung politischer Natur, Ende der 90er, mit Bill Clinton auf dem Schlossvorplatz, einladend die Polen zur NATO beizutreten, das sind für mich total prägende Momente gewesen, wo ich sage, wow, die haben mich wirklich mitgerissen und ich habe wirklich ganz, ganz liebe Menschen in Polen, mit denen ich heute noch verbunden bin und ich glaube deshalb, es hat ganz unterschiedliche Komponente, jedes Land und jede Bekanntschaft, Freundschaft, die ich da geschlossen habe.
Ich meine, Sie reden jetzt von Bill Clinton und NATO-Beitritt, wofür er da geworben hat etc. Warum dann Lebensmittel und nicht diplomatischer Dienst? Sie haben ja eigentlich das klingt dann, ich will jetzt der Lebensmittelindustrie nicht zu nahe treten, aber es klingt dann eher profan. Warum haben Sie da bei Kraft in Bremen, haben Sie ja ursprünglich da mal angefangen, oder? Kam das vom Bauernhof?
Ich glaube, für den diplomatischen Dienst wäre ich nicht geeignet. Ich glaub,
sind Sie zu direkt, oder wie?
Bin ich zu direkt.
Okay.
Ich glaube, da würden, glaube ich, die Leute keinen Spaß mit mir haben und ich, glaube ich, auch nicht mit Ihnen. Und da bin ich vielleicht auch zu pragmatisch und die eine oder andere Person würde vielleicht auch sagen, Mensch, da gehst du vielleicht ein bisschen zu forsch ran. Lebensmittel fand ich eigentlich immer schon cool. Also ja, ich habe bei Kraft angefangen. Ich fand das damals natürlich, also ich habe bei Jakob Suchard angefangen. Das ist ja in meiner Generation damals. Wir waren eigentlich alle sehr stolz, dass wir noch im Familienunternehmen Jakob Suchard angefangen hatten und dann ist das ja zu Kraft übergegangen und da war schon eine gewisse Affinität dann letztendlich da. Also Food ist schon irgendwie eine ziemlich tolle Kategorie und man hat ja auch die Möglichkeit, in solchen Bereichen sehr viel zu bewegen. Wenngleich ich gestehen muss, ich habe eine kleine Auszeit aus der Food-Branche rausgemacht und bin dann aber ja zurückgekehrt. Nachdem ich 8 Jahre blaue Perlen, grüne Perlen, Megaperlen und sonstige Enzyme gemacht habe. Ich gedacht, die Daseinsberechtigung des Lebens muss anders aussehen.
Das Leben muss mehr Sinn geben als Mega-Pearls, das wollten Sie uns jetzt sagen, oder?
Naja, also viele Zeit damit zu verbringen, mit den Verbrauchern in der Waschküche zu verbringen, da präferiere ich es, mit den Verbrauchern einkaufen zu gehen und zu kochen und ihnen auf diese Art und Weise vielleicht in den Kochtopf oder in die Tiefkultur im Moment zu gucken. Das macht mir mehr Spaß.
Ja, und was reizte die dann an Iglo? Ich meine, ist so eine ramponierte, aber sehr prominente Marke, wie Iglo 2015 ja war, das war der ultimative Challenge?
Naja, also erstmal wusste ich nicht, wo die Marke da eigentlich stand, als ich in den Anbandungsprozessen war, muss ich gestehen. Das ganz Spannende war, dass tatsächlich ein alter Chef von mir mich angerufen hat und meinte, er hätte da eine ganz tolle Aufgabe in Holland, weil wir aus der Benelux-Organisation ausgetreten sind. Also das holländische Team musste wieder neu aufgesetzt werden, neue Strategie, neues Team, neues Glück und ob ich nicht Lust hatte, diesen Reset-Button zu drücken. Und ich fand das mega spannend, weil das ist ja mehr oder weniger Geschäftsaufbau pur, aber nicht mit seinem eigenen Taschengeld. Und das auf einer Marke, die solche Kindheitserinnerungen erweckt und mit der ich aufgewachsen bin. Und das, da habe ich gesagt, das ist ja bombastisch. Das ist ja eine ganz tolle, tolle Idee. Und somit habe ich dann in den Niederlanden gestartet mit Iglo und habe dann das Geschäft dort fast komplett neu aufgesetzt. Und das war eigentlich gar nicht so ramponiert. Das hat eigentlich auch sehr gut geklappt.
Ich meine, die Wende, die Sie ja dann in Deutschland geschafft haben, die war ja offiziell ganz einfach, man nimmt ein paar Künstler, setzt sein Personal in umgebaute Schlemmerfilet, Soßencontainer und schon läuft es. Das ist die Legende zu Ihrer Person. Jetzt wollen wir natürlich die Wahrheit wissen. Was würden Sie denn in einer Fuck-Up-Night über diese Transformationsphase erzählen? Was lief am Anfang nicht so, wie Sie dachten?
Ja, ich bin dann nach Deutschland gekommen und das war natürlich auch so eine Phase, wo wir einen kompletten Strategiewechsel in der gesamten Firma hatten und aus einem Private Equity auch rausgekommen sind und gesehen haben, wow, die Investitionen, die waren halt auch nicht auf Markenbildung ausgerichtet und da musste schon sehr viel umgepolt werden. Also sowohl Markenbildung als auch Produktinnovation, als auch Kultur natürlich. Also Sie sprachen das eben an, aber da kann ich vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Aber ganz, ganz wichtig war natürlich ein Strategiewechsel und den haben wir herbeigeführt, gemeinsam im Team, indem wir tatsächlich den Captain Iglo aus der Schublade geholt haben und gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass unsere Markenikone, mit der wir alle aufgewachsen sind, in der Schublade vergammelt. Und somit haben wir ihn rausgeholt und haben das auch ganz, ganz schnell tatsächlich im Team hingekriegt, auch mit der Unterstützung unserer Zentrale. Und das war wirklich klasse. Wir waren das erste Land, was den Captain wieder rausgeholt hat. Und wir haben relativ zeitnah dann auch schon die ersten Erfolge sehen können, dass tatsächlich dieser Mann, dieser Diamant verstaubt war und wir die ersten scheinenden Strahlen nach Monaten erkennen konnten. Also wie gesagt, Markenbildung ist ein ganz, ganz großes Thema, das man natürlich hier an allen Ecken schleifen muss. Das war klar. Wir haben keine einzelne Packung unangetastet gelassen. Wir haben das Design von jeder Packung geändert und haben Food wieder in den Fokus gebracht, haben Rezeptverbesserungen vorgenommen, haben uns da auch sehr, sehr streng an unsere neue Strategie gehalten, die ganz klar auf Ernährung positioniert war und sahen dann sukzessiv tatsächlich, dass die Marktanteile auch nach oben gegangen sind und somit natürlich auch unsere Partner glücklicher waren mit uns. Das Ganze geht aber nicht ohne den Faktor Mensch, weil sie können die tollsten Produkte haben, sie können die tollsten Strategien haben, aber das muss ja von irgendwelchen Menschen auch kreiert, gestaltet und umgesetzt werden. Und da muss ich sagen, echt Chapeau an unser Team. Wir haben da wirklich einen kompletten Kulturwechsel hinbekommen.
Mussten Sie nicht die halbe Chefetage auswechseln?
Nee, wir haben gar keinen ausgewechselt. Also wir sind ja bis letzten Sommer eigentlich, oder nee, bis vorletzten Sommer im gleichen Team gewesen, und die zwei Kollegen, die rausgegangen sind, die sind befördert worden ins Ausland. Also nee, wir haben niemanden ausgewechselt. Ich bin auch mit der, interessanterweise hat mir schon der ein oder andere gesagt, naja, da müsstest du vielleicht was tun, und nee, wir haben das nicht gemacht, sondern ich glaube, es gibt ganz andere Modelle. Manchmal muss man den Leuten einfach erst einmal zuhören und muss herausfinden, woran liegt es denn, dass die, woran liegt es denn, dass die Erfolge nicht kamen? Und ein Grund, den wir damals den wir damals herauskristallisieren konnten, war, dass sehr, sehr viele Ideen im deutschen Team lagen, aber sie nicht gehört wurden. Und dann haben wir unserem Team einfach wieder mehr Gehör verschafft und das Thema Empowerment nach vorne gebracht. Wir haben crossfunktionale Teams etabliert. Wir haben den Leuten Verantwortung übergeben und auch gesagt, okay, ihr seid die Experten und macht ihr bitte Vorschläge. Und na klar, lastet auch das nicht alles nur auf euren Schultern, aber wir tragen das gemeinsam. Aber dieses Wort Empowerment ist mir bis heute ein ganz, ganz wichtiger Begriff, weil die Verantwortung für einen Bereich zu übernehmen oder für ein Produktsortiment oder für ein Projekt, das ist so, das ist so kraftvoll und hat uns gezeigt, dass wir auch damit auf den richtigen Weg gehen.
Frau Schubert, ja. Das klingt jetzt wie Management-Märchen. Meine Frage war ja, was würden Sie in einer Fuck-Up-Night erzählen über diesen Transformationsprozess? Ging denn gar nichts schief? Alles lief nach Plan? Oder haben Sie auch mal gesagt, oh, das hätten wir, glaube ich, anders machen müssen, oder da haben wir uns geirrt oder so? Schweigen, alles lief nach Plan.
Es lief bestimmt nicht alles nach Plan, aber man ist ja auch geneigt, solche Dinge dann irgendwie schnell wieder zu vergessen. zu verdrängen, genau.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Vorgänger, die wir jetzt noch nicht namentlich genannt haben, aber das werden wir jetzt tun, das war ja die Private Equity Firma Permira, die hatten es von Unilever einst gekauft und dann hatten sie es an Nomad Foods weiterverkauft, das ist heute ihre Mutter, dass die zu viele Fehler gemacht haben, offensichtlich. Aber eins war ja schon so, die Permira-Leute sind nicht für alle Iglo-Sünden verantwortlich. Ich bin da mal ins Archiv gestiegen und jetzt muss ich Sie mal testen, wie gut Sie Ihre eigene Marke kennen.
Oh Gott.
Jetzt kommt die Frage aller Fragen, Frau Schubert. Von wem stammt das folgende Zitat? Heute koche ich für Sie mein Lieblingsessen, hat mir meine Mami beigebracht.
Oh Gott, keine Ahnung.
Das wissen Sie nicht?
Nein. Frau Schubert. Ach doch, das ist der Blub. Das ist der Blub.
Sehr doch, gut, doch. Sehr gut, sehr gut.
Das ist der Blub.
Sie haben die Kurve das noch gekriegt.
Aus den 60er Jahren, natürlich.
Ja, so weit zurück ist es nicht. Es ist dann doch deutlich jünger, als Sie denken. Aber es ist der Blub. Also Sie haben noch ein paar Punkte jetzt gemacht in diesem Quiz. Legendäre Rahmspinat-Werbespot von Verona Poth. Damals hieß sie noch Feldbusch, aus dem Jahr 1999.
Halli, hallo, Hallöle. Heute koche ich für Sie mein Lieblingsessen. Hat mir meine Mami beigebracht.
Ja, ich kann mich an die Lockenwickler erinnern, genau.
Komm, mach noch mal einen Blub.
Also für ein modernes Frauenbild war Iglo nicht unbedingt der Wegbereiter, oder Frau Schubert?
Naja, also wenn Sie jetzt schon auf dem, also es ist schon sehr polarisierend, gebe ich Ihnen recht, wenngleich wir aber auch die Marke waren, die das erste Mal tatsächlich einen TV-Spot hat mit einem schwulen Pärchen. Ja? Also wir haben 2001, glaube ich, den ersten TV-Spot gemacht mit einem schwulen Pärchen.
Das stimmt zwar, Frau Schubert, aber jetzt lenken Sie ein bisschen ab. Ich will noch mal ein bisschen bei Frau Feldbusch bleiben. Ich zitiere noch mal jemand anders. Verona okay. Feldbusch ist eine Ohrfeige für jede deutsche emanzipierte Frau, meinte Alice Schwarzer damals nach diesem Spotz. Wie steht's denn heute mit den Frauen bei Iglo? Sind so Lohngleichheit, Aufstiegschancen, Diversity, sind das noch kontroverse Themen bei Ihnen in der Firma oder längst gelebte Realität?
Nö, eigentlich finde ich, das ist das gelernte Realität, wenngleich es durchaus noch Luft nach oben gibt. Und da bin ich auch selbstkritisch.
Was heißt Luft nach oben bei Ihnen?
Bei uns in der Geschäftsführung in Deutschland, ja, da bin ich natürlich, sind wir natürlich froh, dass wir eine Frau dabei haben, aber ansonsten sind wir sehr männerlastig. Und das liegt aber an der Natur der Sache, dass wir auch kaum Leute ausgewechselt haben, nicht wahr? Und nur aufgrund von Diversifikation da Leute auszuwechseln, ist ja auch Quatsch. Da mangelt es uns noch ein bisschen dran, wenngleich ich das schön finde, dass wir im internationalen Vorstand jetzt 33% Frauen sind. Also das ist schon klasse. Also da sind wir jetzt zu dritt im Neunerbund und das ist gut. Sie sprachen das Thema Pay Gap an. Das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil wir seit vielen Jahren mit einem ganz standardisierten Gehaltsschema agieren, wo jeder Mitarbeiter auch weiß, wo er steht und da gibt es ein Schema und ein Raster und da ist man als Nummer integriert.
Also keine Geschlechter, nur noch Nummern. Ist das so bei Ihnen? Oder?
Das sind tatsächlich nur noch Nummern, ja.
Ja. Sprich, es gibt keinen Pay Gap mehr bei Ihnen, würden Sie sagen? Mhm. Haben Sie denn in Ihrer Karriere jemals Nachteile als Frau erlebt, wenn Sie so zurückschauen?
Also ich bin eigentlich ziemlich stolz auf das, was ich erleben durfte. Es gibt aber vielleicht die eine oder andere Begegnung, wo ich ein bisschen irritiert war, wenn meine Chefs mir vielleicht sagten, wir müssen dich in Schutz nehmen. Und sie hätten niemals einen männlichen Kollegen in Schutz genommen, so nach dem Motto, der Job ist noch zu groß für dich und wir wollen dich nicht verheizen oder wir müssen dich da in Schutz nehmen. Das würde niemals zu einem männlichen Kollegen gesagt worden sein. Und das ist was mich damals irritiert und auch traurig gemacht hat, ja.
Ich hatte hier im Podcast kürzlich Dörte Spengler-Ahrens zu Gast. Sie ist die neue ADC-Chefin und Gesellschafterin der Werbeagentur Jung von Matt. Und sie erzählte mir von einer ihrer Präsentationen vor einer Geschäftsleitung, die ein Vorstand, der da anwesend war, sinngemäß kommentierte mit «Erstaunlich, Frauen können also mehr als Kaffee kochen». Ist Ihnen sowas Extremes auch mal passiert? Oder haben Sie sowas mal mitgekriegt?
Nein. Ich glaube, dann hätte meine direkte Art da auch agiert. Und habe ich nicht mitgekommen. Glücklicherweise nicht für mich, aber auch für die andere Seite, weil ich glaube, das wäre nicht gut gewesen.
Ja, ich meine, das ist noch schwierig zu kontern. Teilweise ist man so baff, oder? Ich habe mit Frau Spengler-Ahrens dann lang diskutiert, weil sie sei in diesem Moment gar nicht fähig gewesen, irgendwas zu sagen. Der Chef von diesem Vorstand hat dann im Vorstand gesagt, so, das sind jetzt 100 Euro für die Kaffeekasse, oder? Und versuchte so noch die ganze Sache zu retten. Aber es war natürlich eine unmögliche Situation.
Ja, und da gebe ich ihr auch recht. Ich bin das ein oder andere Mal von Freunden auf verschiedenste Begebenheiten angesprochen worden und wäre dann genauso sprachlos dagegenüber gestanden. Wahrscheinlich gebe ich Ihnen recht, da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Und dann ist natürlich auch die gewisse Gefahr vielleicht da, dass man als zickig dargestellt wird. Aber am Ende des Tages finde ich das total wichtig, dass man so seinen authentischen Weg findet. Und entweder mit Humor oder mit Fragen kontert, was echt nicht leicht ist, weil man einfach so überrascht ist über solche Aussagen. Aber das ist etwas, was mir zumindest noch echt fehlt und ich glaube uns Deutschen grundsätzlich. Also wir gehen an manche Dinge einfach nicht mit genug Humor und Leichtigkeit ran. Und ich glaube, wenn wir alle da ein bisschen mehr Leichtigkeit aufweisen würden und mehr Pragmatismus, dann könnten wir auch mit diesem Thema besser umgehen. Und das fehlt mir insgesamt in unseren Strukturen.
Wenn Sie das jetzt vergleichen, die in anderen Stationen, wo Sie gearbeitet haben, Thema Frau, Frauenbild, Umgang Frau etc., stellen Sie da Unterschiede fest, wenn Sie sich zurückerinnern an Polen oder Spanien oder so?
Ja. Ja, definitiv. Stelle ich aber tatsächlich in vielen Stationen fest. Also so, ob das die niederländische Station war, die natürlich irgendwie so eine Vorreiterrolle in Europa hat. Das ist ja wirklich ein Paradebeispiel, wie Männlein und Weiblein hier nebeneinander in Vorständen, in Geschäftsführungen zusammenarbeiten und beide einander auch wertschätzen. Also die Diversität da und den bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Stärken auch wertschätzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz toll. Also Niederlande ist für mich ein prima Beispiel, wo Pragmatismus und Leichtigkeit, was ich eben schon erwähnte, eine ganz große Rolle spielt und ihnen mit Sicherheit auch sehr geholfen hat. Wenn ich das aber jetzt auch mal vergleiche mit Polen, auch da waren die Frauen extremst engagiert und involviert. Und ich glaube, auch da hat das eine ganz andere kulturelle Hintergrund.
Kommt ein bisschen aus der Geschichte aus, oder? Also aus dem ganzen Sozialismus hat die Frau eine andere Stellung gehabt. Und das merkt man natürlich heute noch.
Ja. Ja, und das hat natürlich auch seine Vorteile. Und deshalb, also jedes Land hat so seine eigene Geschichte, seine eigene DNA und kann natürlich auch daraus rekrutieren und sollte es auch tun. Also das ist ja auch wichtig.
Kommen wir nochmal zurück zum Spinat. Frau Schubert, haben Sie eigentlich Frau Poth mal persönlich kennengelernt?
Nein, habe ich tatsächlich nicht, nein.
Ich meine, Frau Poth ist ja nicht mehr in Ihrem Unternehmen tätig. Den Blub gibt es ja heute noch, oder? Und sehr erfolgreich. Insofern sind Sie mit der Zeit gegangen. Bei einem anderen Thema allerdings hat sich Iglo noch überhaupt gar nicht bewegt. Warum gibt es eigentlich kein Bio bei Ihnen? Das ist ja eine hochriskante Strategie, wo heute beinahe gefühlt jeder zweite Deutsche Bio kauft.
Ja, in Teilen ist Bio tatsächlich in unseren Schachteln. Aber die Mengenanforderungen, die dafür notwendig sind, sind so groß, dass wir das gar nicht abdecken könnten momentan. Unser Spinat kommt ja aus dem Münsterland. Wir schaffen es ja tatsächlich innerhalb von 180 Minuten, unseren Spinat zu ernten und auch in der Tiefkühlpackung zu haben. Das heißt, uns ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Vertragsbauern um uns herum platziert sind und dass wir genug Felder haben, wo wir das dann auch alles anbauen können.
Mengenprobleme haben doch auch Lidl und Aldi. Ich meine, Lidl, Aldi, die sind riesig, verkaufen Unmengen von Bio-Produkten.
Ja, aber nicht in regionalen, ne?
Nicht die regionalen.
Also da müssen Sie sich dann auch in die Frage stellen, ist es der regionale oder ist es, was ist Ihnen wichtiger? Und uns ist einfach wichtig, dass wir mit unseren Vertragsbauern ganz, und das sind wirklich sehr, sehr traditionelle Bauern, die unfassbar viel Wert darauf legen, mit unseren Anbauberatern die Bodenkulturen ordnungsgemäß zu pflegen, zu bestücken, die Fruchtfolgen entsprechend walten zu lassen. Und also die sind seit 50 Jahren tatsächlich in der dritten Generation jetzt mit uns aktiv. Und sind im Münsterland, gehören eigentlich zur Familie, würde ich fast sagen.
Nichts gegen ihre Bauern, Aber aus Marketing-Sicht ist es doch total, ist es nicht fatal, dass sie nicht Bio draufschreiben können? Haben sie keine Reaktion von Konsumenten und sagen, ja, wenn es Bio ist, würde man mehr kaufen oder so? Die Leute sind inzwischen ja schon fast daran gewöhnt, dass es Bio ist.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Aber wenn Sie mit Verbrauchern das ein oder andere mal sprechen und die sagen Ihnen, sie würden das kaufen, auch zu einem höheren Preis. Am Ende des Tages ist der deutsche Verbraucher derjenige, der die Wertschätzung wahrscheinlich bin ich mir nicht so ganz sicher.
Also ist doch der Preis das Entscheidende. Der Preis ist das Entscheidende. Es ist Ihnen zu teuer, da Bio reinzupacken, weil der Spinat sonst
nicht gekauft würde. Nein, Sie müssen es von der anderen Seite sehen.
Der Spinat wird zu teuer.
Genau.
Der Spinat
auch das ist
toll.
Möglicherweise eine Komponente. Also wenn Sie sich andere Segmente angucken, ja, Bio ist ein Segment, aber es gibt durchaus auch andere wichtige Themen, die den Verbrauchern heutzutage wichtiger sind. Und da haben wir durchaus die ein oder andere Konsumentenforschung auch gemacht. Und Regionalität ist im Prinzip das neue Bio. Die Verbraucher möchten ganz gerne das lokale Gemüse haben und dementsprechend ja, können sie bei uns haben.
Ist auch ganz, praktisch. Regio ist das neue Bio, aber man hat weniger Regularien als bei Bio. Glauben Sie denn, dass es so viel Bio überhaupt gibt? Mich beschleicht ja manchmal der Verdacht, wenn ich durch all diese Supermärkte laufe und sehe, wie viel Bio das es angeblich gibt. Ist das wirklich alles Bio, wo Bio draufsteht?
Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass es das nicht ist. Also da würde ich mich eher ein bisschen zurückhaltend aufhalten. Aber Sie müssen sich vielleicht noch mal vor Augen halten, die Bio-Tomaten aus Südspanien, die wachsen auf einer Plastikdecke in Substrat. Und unser Gemüse, also ob das Spinat ist, ob das Lauch ist, ob das Grünkohl ist, Rotkohl, unsere ganzen Kräuter, die wachsen alle Freiland im Münsterland auf. Und da muss ich gestehen, da bin ich ein großer Fan der Regionalität. Ich habe das lieber aus dem freien Feld als unter der Plastikdecke.
Sie behaupten ja, der Spinat auf dem Wochenmarkt sei schlechter als der Iglo-Spinat. Ist das nicht eine sehr steile These?
Wenn Sie einen Spinat kaufen, der möglicherweise schon mehr als 2-3 Tage geerntet wurde, dann ist er immer noch frisch, der sieht auch noch toll aus. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass der Vitamingehalt sukzessiv abnimmt und nach 3 Tagen, ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen, aber nach 3 Tagen ist der Vitamingehalt signifikant reduziert. Und das ist das Wichtige bei der Tiefkühlnahrung. Bei der Tiefkühlnahrung versuchen wir so schnell wie möglich die Produkte tatsächlich, und das ist halt wirklich Just-in-Time-Ernte, innerhalb von 180 Minuten, wie gesagt, von der Ernte in die Packung zu bringen. Und damit gewährleisten wir dann halt auch, dass wir die Vitamine in unseren Produkten beinhalten können.
Ich habe noch so eine steile These von Ihnen. Die werden wir jetzt auch gleich mal diskutieren. Statt auf Bio zu setzen, setzen Sie ja auf vegan und wollen in Ihrer neuesten Kampagne Wölfe zu Veganen machen. Also, ich habe mich mal beim Deutschen Naturschutzbund informiert. Der hat kürzlich, vorsichtig, es wird jetzt ein bisschen unappetitlich, 2000 Kotproben untersucht, um festzustellen, was Wölfe essen. Also, hier kommt das wissenschaftliche Ergebnis. 52,1% Rehe, 24,7% Rothirsche, insgesamt 99,5% Fleisch. Unter den 0,5% Sonstiges ist vielleicht eine einzige Beere dabei, wenn Sie Glück haben. Also, oh, wie sind Sie denn auf diese sportliche Idee gekommen mit dem Wolf?
Super recherchiert. Bin völlig begeistert. Aber wir müssen das vielleicht ein bisschen bildlich sehen. Also
habe ich mir beinahe gedacht, ja.
Chapeau an Ihre Recherche. Aber ich glaube, wir wollten hier ja wirklich mit einem Augenzwinkern ran. Mittlerweile wissen die einen oder anderen, dass wir im Januar zur Grünen Woche immer mit irgendetwas Provokanten aufmarschieren. Und dieses Jahr sind wir mit dem Aktionsmonat wie January halt mit einem Augenzwinkern vorangegangen und haben halt mit den verschiedensten Motiven auch, ehrlich gesagt, in den ersten 3 Monaten für so ein bisschen Augenzwinkern gesorgt. Aber wichtig ist uns, dass der Verbraucher einfach mitdenkt und dass es nicht die Werbung mit dem Zeigefinger ist, sondern dass es auf eine charmante Art und Weise, dass wir den Verbraucher mitnehmen.
Funktioniert denn vegan in der Tiefkühltruhe? Funktioniert das? Ja, eine kleine Nische, glaube ich, oder?
Immer noch? Ja, funktioniert sehr gut.
Ja?
Funktioniert super. Ja, wir sind also wirklich sehr, sehr glücklich und sind ja auch mittlerweile nicht mehr die Einzigen. Also da sind ja sehr viele auch, sind uns sehr viele gefolgt.
Ist denn Fleisch jetzt der neue Diesel oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Ganze wird ja auch unter Klimaschutzgesichtspunkten ein bisschen gepusht.
Nein, aber ich glaube schon, dass wir auf einem Weg sind, eine komplett neue Ernährungsstrategie für uns finden zu müssen. Und das ist essentiell. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Und das ist jetzt erst der Anfang.
Ja, ja. Jetzt sind solche Produkte, die sind ja auch gut für ihr Image, oder? Also einerseits ist es vielleicht wirklich eine Nachfrage, die jetzt entsteht beim Konsumenten. Andererseits ist es auch fürs Image der Marke ganz gut, weil so große Lebensmittelkonzerne, dazu gehören sie natürlich auch, die haben ja bis heute immer so einen, ja vielleicht nicht den allerbesten Ruf, oder? Das ist so an Nestlé klebt immer noch der Babymehl-Makel und Mittelständler Felix Ahlers von Frost, da wirft der Bundeswirtschaftsministerin Julia Klöckner vor, der Großindustrie im Lebensmittelrecht zu viele Lücken zu lassen. Aber da gibt es immer noch so ein bisschen Vorbehalte gegenüber der Lebensmittelindustrie. Übertreiben diese Leute, übertreibt Herr Ahlers, oder ist da was dran oder ist man im Wandel?
Also ich glaube, wir sind insgesamt im Wandel, aber ich glaube, wir haben echt noch einen Schritt nach vorne zu gehen. Also ich bin, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass wir 2014 unsere Strategie komplett umgestellt haben und dass wir uns committed haben, auf Ernährung zu setzen. Und somit haben wir alle unsere Produkte verbessert, oder nicht alle, aber viele, die notwendig waren. Und alle Produkte, die neu in den Markt reingehen, durchlaufen einen ganz rigorosen Prozess auch, ob die Ernährungsrichtlinien, die wir uns auch auferlegt haben, ob die Anwendung finden. Und wenn nicht, dann geht das Produkt wieder zurück in die Entwicklung. Also von daher glaube ich, dass wir viele in der Industrie auch eine gewisse Selbstverantwortung haben und gar nicht unbedingt an die Politik die ganze Zeit gucken müssen, sondern auch da einen gewissen Pragmatismus haben müssen. Und das ist eigentlich so auch mein Aufruf an ein paar Kollegen, auch in der Industrie, zu sagen, ja, ihr braucht gar nicht auf Regelwerk von Frau Klöckner zu warten, sondern macht's selber.
Genau das wird ja kritisiert, oder? Es wird dann kritisiert, dass Frau Klöckner zu sehr auf Freiwilligkeit setzt, anstatt endlich ein Gesetz zu machen. Wenn es die Industrie von sich aus machen würde, wäre es natürlich toll. Ich meine, gegen den Nutri-Score hat man sich mit Händen und Füßen gewehrt. Jetzt kommt so langsam was ins Rollen. Ich glaube, Sie haben alle Ihre Produkte bereits umgestellt auf den Nutri-Score, wenn es mir recht ist. 120 ja. Produkte habe ich gelesen. Also sprich, ja. Bei Ihnen kam das Bewusstsein früher. Hat das vielleicht auch damit zu tun, also dieser Widerstand in der Industrie, dass Zucker und Salz die Cash-Cows der Industrie sind, mit denen sich billige Inhaltsstoffe kaschieren lassen, wie mir mal ein Insider erzählt hat?
Das mag ich jetzt nicht zu sagen, weil ich arbeite nicht in der Süßware und kann das nicht sagen. Aber Süßware ist natürlich per se eine sehr große Kategorie und die ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass wir dem Verbrauchern nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, du darfst es jetzt nicht essen, sondern dass wir die Menschen mit auf die Reise nehmen und dass wir ihnen eigentlich eher noch, dass wir ihnen sagen, okay, du darfst jetzt heute, es heißt nicht, du darfst das nicht essen, aber es gibt immer in Maßen, ob ich eine Schokolade esse, ob ich ein Fischstäbchen esse, ob ich einen Rotwein trinke. Ich glaube, es ist alles in Maßen.
Paracelsus hat mal gesagt, alles eine Frage der Dosis. Insofern ist das, was Sie richtig sagen. Aber was ich mich wundernehme, ist, warum haben denn Ihre Kollegen noch so Hemmungen und woher kommt der Widerstand? Was glauben Sie? Haben die Angst vor dem Konsumenten, wenn sie ihm die Wahrheit sagen? Oder woher kommt der Widerstand?
Wissen Sie, ich würde das auch ganz gerne wissen, woher mancher Widerstand kommt. Und das führte ja auch dazu, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir haben wirklich unterschiedliche Interessen, Veränderungen. Veränderungen, die sind für viele Menschen nicht so angenehm, für uns beide wahrscheinlich auch hin und wieder nicht, wenn wir sagen, oh, wir müssen hier auch was verändern. Für ganze Industriezweige und Segmente, das neue Businessmodelle aufzusetzen, sich komplett neu aufzusetzen, dazu bedarf es Mut, dazu bedarf es Commitment, dazu bedarf es auch Zeit. Vielleicht ist es das eine oder andere, was den Partnern fehlt oder wo sie auch gerade auf einem Pfad sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich
meine, eines, was im Gegensatz zu Zucker und Salz ja sicher deutlich gesünder ist, und jetzt komme ich endlich zum großen Thema dieses Podcasts, ist ja der Fisch, oder? Und wenn ich Ihren hauseigenen Firmenhistorikern glauben darf, hat Ihre britische Vorgängerfirma Bird's Eye 1955 das Fischstäbchen erfunden. Laut Legende...
Genau. Clarence Birdseye.
Birdseye, genau. Das war ein US-Forscher, der mal in der Arktis war und bei den Inuit erfahren hat, dass man Fleisch tiefgefroren halten kann. Und daraus kam dann wurde diese Firma gebaut. Und wie gesagt, 1955 wurde das Fischstäbchen erfunden. Legende, laut Legende, um die Kinder, Zitat, an die ausgewogene Ernährung mit Fisch heranzuführen. Also wie ausgewogen Paniermehl ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber Sie besitzen heute in diesem Segment stolze 60% Marktanteil, sind also einsamer Marktführer. Geht da eigentlich in Corona-Zeiten noch mehr oder geht es jetzt um die Verteidigung der Position gegenüber den Handelsmarken?
Wir haben noch nie so viel Fischstäbchen verkauft wie im letzten Jahr. Also da geht tatsächlich mehr. Wir haben viele neue Fans dazu gewonnen, die aufgrund der Tatsache natürlich, dass auch Schulschließungen waren und Kantinenschließungen, da haben wir natürlich echt im vergangenen Jahr mit einer ganz außergewöhnlichen Situation alle leben müssen. Und da schauen sich natürlich die Eltern auch an und sagen, meine Güte, drei Mahlzeiten am Tisch, wie soll ich das alles bewältigen pro Tag? Wie schaffe ich es, dass meine Kinder sich auch gesund ernähren und auch mal Fisch essen? Ja, also Fisch ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingsspeise von den Kindern. Aber
in Stäbchenform schon, oder? Was heißt das in Zahlen? Wie viel Prozent mehr Fischstäbchen haben Sie verkauft?
Ja, das darf ich Ihnen leider so nicht sagen. Weil
aber zweistellig nehme ich an,
sind.
Oder?
Aber wir sind locker im zweistelligen Bereich gewachsen.
Und dürfen wir Sie mir sagen, wie viel das in Stäbchen umgerechnet ist? Muss ich mir vorstellen, ein Jahr, eine Jahresproduktion Iglo für Deutschland, sind das
also
wie viele Millionen Stäbchen?
Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Wenn Sie alle unsere Stäbchen aneinanderlegen würden, dann würden wir 6,5 Mal um den Erdball reichen.
Gut, das stelle ich mir jetzt vor meinem inneren Auge vor. Was mich hierbei, kleine Klammerbemerkung, eigentlich noch interessiert, Sie produzieren ja auch die Stäbchen und anderes für Großbritannien. Machen Sie das eigentlich noch? Oder vor lauter Brexit stehen die Tiefkühlwagen verlassen auf der Autobahn? Oder funktioniert das Geschäft noch?
Nee, es funktioniert. Wir haben den Brexit tatsächlich gut hingekriegt und wir produzieren in unserem Bremerhavener Werk, was im Übrigen mit eines der größten Tiefkühlfischproduktionen der Welt ist, auch für England.
Und keine Zollprobleme, weil das haben ja ganz viele Logistiker haben ja geklagt.
Ich würde
immer noch
nicht sagen, dass wir keine Zollprobleme haben. Also gar keine, davon habe ich nicht gesprochen. Ich habe gesagt, wir liefern und wir haben das gut bewältigt, aber den einen oder anderen Hiccup, den gab es auch. Aber soweit ich den kenne, kam der sogar eher von der anderen Seite. Also wir kriegen ja auch Waren aus von unseren britischen Kollegen. Und gibt es dann doch administrative Herausforderungen, wo die Behörden extremst überfordert waren. Und ich, die tun mir genauso leid wie wir uns auch. Aber ja, das gab schon ein paar Herausforderungen, die nicht bis zum 31. geklärt waren. Aber ich glaube, jetzt sind die Anfangsprobleme sind jetzt vom Tisch und ich glaube, jetzt läuft es auch, jetzt kann es wieder rundlaufen.
Wird eigentlich das berühmte Fischstäbchen in Zukunft noch teurer? Ich meine, die Preise haben ja angezogen. Ich glaube, der Rohfisch wird auch laufend teurer. Geht das so weiter? Mit was rechnen Sie?
Die Glaskugel, die habe ich nicht. Wenn ich dieses Geschick hätte, dann weiß ich gar nicht, ob ich diesen Beruf ausüben würde.
Aber Sie budgetieren,
so
Sie budgetieren doch, oder?
Glaskugel. Man muss mal so sagen, der Bedarf nach zertifiziertem Fisch steigt ungemein. Ja, weil wir natürlich auch eine asiatische Zielgruppe haben, also nicht unsere, aber wir haben asiatische Verbraucher, die in zunehmendem Maße MSC-zertifizierten Fisch suchen. Und unser Fisch, den wir unter der Marke Iglo anbieten, ist nur MSC-zertifiziert. Die größere Nachfrage nach diesem Fisch führt natürlich zwangsläufig dazu, dass es, wie wir das alles früher mal in der Schule gelernt haben, auch zu höheren Preisen kommen kann. Dazu kommen aber natürlich noch ganz andere Komponenten wie Verminderung dieses Fisches, weil vielleicht Covid dazwischen kommt, weil vielleicht der ein oder andere nicht mit dem Fisch, mit dem Fischen rausfahren konnte mit der ganzen Crew. Also da gibt es, glaube ich, schon noch ein paar Herausforderungen und das werden wir mal sehen, was passiert. Aber es ist in der Tat eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Aber
ich höre mal so raus, Sie gehen nicht unbedingt davon aus, dass der Fisch günstiger wird in Zukunft, sondern eher treibende Faktoren da die Übermacht gewinnen, oder?
Jupp.
Ja, wir bleiben noch ein bisschen bei den Fischstäbchen und Sie haben es mal Anfang dieses Podcasts erwähnt, für die Verteidigung der Marktführerschaft war das Comeback und die Renovierung der Werbefigur Captain Iglo natürlich mitverantwortlich, oder? Heute schick im Rollkragenpullover und ohne Uniform wird auch der George Clooney der Tiefkühltruhe genannt. Gibt es denn schon eine Gender-Diskussion zu Ihrem alten weißen Mann? Gibt es das schon?
Die gab es tatsächlich. Es gab tatsächlich letztes Jahr von meinen englischen Kollegen eine Gender-Diskussion. Die haben tatsächlich kurzzeitig mal eine weibliche Kapitänin publiziert, sozusagen.
Und? Wie kam es an?
Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, aber die Tatsache allein, dass ich nicht lange draußen war, spricht wahrscheinlich Bände. Also ich glaube, man kann sich da auch, ich glaube, man kann da auch einen Schritt zu weit gehen. Also der Kapitän, der steht für einen Kapitän und wenn heute die Kinder oder die Eltern einen Kapitän irgendwo sehen, dann verbinden sie tatsächlich damit direkt einen Captain Iglo, was natürlich für unsere Markenikone wirklich sensationell ist. Und das freut mich wirklich sehr. Nee, also ich denke nicht an Diversifikation an einen anderen Captain, sondern wir sind sehr stolz mit dem, was wir haben. Und
also Captain Iglo bleibt ein Mann, sagt die Chefin von Iglo.
Vorerst, ja.
Sie haben ja Glück, dass der Werbespot von Captain Iglo aus dem Jahr 1992 nicht mehr so präsent ist. Ich habe ihn mir mal angeschaut. Ich empfehle Ihnen das auch. Da bringt der Captain Iglo den Eingeborenen auf einer karibischen Insel nicht Glasperlen, sondern verkauft ihnen Fischstäbchen als Gold.
Lass die Gefangenen frei.
Was gibst du mir dafür?
Mein Gold. Knusprigen Fischstäbchen aus saftigem Seelachsfilet sind goldrichtig für alle, die groß und stark werden wollen.
Hurra! Zugegeben, das hat nun wirklich nichts mehr zu tun mit der heutigen Iglo, aber mit einer einzigen Ausnahme. Ihre Muttergesellschaft Nomad sitzt in der karibischen Steueroase Tortola. Insofern passt das noch zum Werbespot. Was ich mich frage, passt das zu einer Firma, die explizit damit wirbt, europäisch zu sein und auch hier zu produzieren und dann in einer so harten Steueroase in der Karibik Steuern zu sparen? Passt das?
Unser Steuersitz war am Anfang, nochmal von vorne, also schnell nach vorne zu gehen und ein Geschäft aufzubauen, sind sie viel besser und schneller bedient, wenn sie tatsächlich ihre Unternehmensregistrierung in der Karibik anmelden. Ja. Deshalb werden dort auch viele ganz andere amerikanische Gesellschaften registriert. Steuersitz war aber von Anfang an und ist immer noch Großbritannien.
Okay, aber es hat schon immer Vorteile, wenn die Muttergesellschaft auf dem BVI sitzt, glaube ich. Würde mir jetzt Ihr Finanzchef, glaube ich, wenn er ehrlich ist, dann doch noch erzählen. Also Sie glauben nicht, dass das ein Imageproblem ist für Ihre Firma?
Ich finde nicht, weil wir sind tatsächlich europäisch sehr verhaftet sozusagen. Wir haben unseren Sitz in London. Ich glaube, wir haben ganz, ganz strikte Governance und Policies, an die wir uns halten. Und mit den Initiativen, über die wir jetzt gerade eben auch schon mal gesprochen haben, glaube ich, gehen wir den richtigen Weg. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Ganz
zuversichtlich, ja. Und sollte die Steueroase trotzdem irgendwann mal zum Imageproblem werden, haben Sie ja eine Ausbildung als Coaching als Coach gemacht, dann können Sie Ihre Chefs dann ein bisschen coachen in Imagepflege. Frau Schubert, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch verwirklichen?
Es gibt seit ein paar Jahren tatsächlich den Traum, den ich noch habe. Und das ist, dass ich doch irgendwann noch mal verwirklichen möchte, dass ich wieder auf dem Bauernhof lebe mit vielen Freunden und meinen eigenen Käse produziere.
Ihren eigenen Käse? Aber dann nicht mal der Iglo, sondern Schuberts Original.
Nein, das ist nur für mich. Das ist auch nicht für den kommerziellen Bedarf. Aber ich hab tatsächlich, und jetzt gehen wir wieder zum Anfang unserer Geschichte, ich habe tatsächlich auch damals auf dem Bauernhof meines Großvaters mit ihm gemeinsam Schafskäse gemacht. Und ich bin ein großer Käsefan. Und ich finde das ganz, ganz toll, selbst auf dem Bauernhof zu leben und auch tatsächlich auf diese Art und Weise wieder meinen eigenen Käse zu machen.
Gut,
das wäre ein Traum, den ich immer noch vor Augen habe und den hoffe ich auch irgendwann zu erfüllen.
Ein großer Käsefan, kann ich natürlich als Schweizer gut verstehen. Dann würde ich sagen, wir treffen uns spätestens persönlich und in echt, wenn ihr erst Käse produziert wird in ihrer Bauernhof-WG. Frau Schubert.
Ja, aber wie gesagt, das ist nicht industriell. Ne? Also sie produziert, das hört sich schon sehr, sehr industriell an. Ich denke da tatsächlich noch an sehr kleine und Schafskäse können Sie zum Beispiel auch Ziegenkäse in Handtüchern machen. Ne? Also das ist jetzt ganz kleine.
Und der wird dann zum ersten Mal Bio sein, nehme ich an. Dann steigen Sie dann doch noch ins Biogeschäft ein, glaube ich. Ja, es kommt immer wieder. Frau Schubert, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Ich freue mich schon drauf, diesen Käse zu probieren und hoffentlich bis bald wieder mal.
Herzlichen Dank, Herr Weißli. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich künftig auch so einen Bauernhof zum Käsemachen leisten wollen, empfehle ich Ihnen die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche. Darin erzählen wir Ihnen, wo und wie die besten Börsenstrategen gerade die größten Renditen erzielen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen. Bleiben Sie gesund.
Diese 40 Minuten wurden präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV 80, der in dieser Zeit per Schnellladung wieder von 10 auf bis zu 80% geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de/flotte-enyaq.